Zum Thema Patente gibt es immer wieder Mythen, die mir zu Ohren kommen. Einfach Dinge, die sich bei Leuten festgesetzt haben, die sie irgendwann mal vielleicht aufgeschnappt haben oder die sie sich selbst so zusammengereimt haben. Und damit möchte ich einmal in dieser Folge aufräumen und 12 dieser Mythen ansprechen und ausräumen. Hi, mein Name ist Friederike Stephan, ich bin Patenttrainerin und freue mich, dass du den Weg in den Einfachpatent-Podcast gefunden hast. Viel Spaß mit dieser Folge. Wir starten direkt rein mit den mir bekanntesten Aussagen zum Thema Patente, die einfach so nicht so ganz stimmen oder überhaupt nicht stimmen. Und ich fange direkt an mit dem Mythos Nummer 1. Durch mein Patent darf ich das geschützte Produkt auch herstellen. Dazu habe ich schon mal was in meiner Podcast-Folge, glaube ich, Nummer 5 gemacht, wo es darum ging, das größte Missverständnis zum Thema Patente aufzudecken. Und das ist nämlich genau das. Das Patent ist ein Verbietungsrecht, das heißt, es gestattet mir anderen Menschen, anderen Unternehmen, das zu verbieten, was ich mit dem Patent geschützt habe. Allerdings ist es nicht so, dass es mir gleichzeitig erlaubt, selber das geschützte Produkt herzustellen oder das geschützte Verfahren anzuwenden, sondern da muss ich immer noch gucken, was gibt es für andere Patente, die vielleicht einen breiteren Schutzbereich haben als mein Patent und die mich dann in meiner Ausübungsfreiheit einschränken könnten. Das heißt, es reicht nicht, dass ich einfach nur eine Patentanmeldung einreiche und auch ein Patent erteilt bekomme, sondern ich muss auch immer noch gucken, was gibt es für andere Patente. Ansonsten kann man da einfach in eine Haftung reinlaufen. Machen wir weiter mit Mythos Nummer 2. Es gibt ein weltweites Patent. Das stimmt so nicht. Irgendwann haben sich viele Staaten mal zusammengeschlossen und haben gesagt, okay, wir wollen den Anmeldeprozess vereinfachen und haben dabei das sogenannte Patent Cooperation Treaty, das PCT, unterschrieben und damit ein System geschaffen, wo eine zentrale Anmeldung eingereicht werden kann, sodass man nicht zu allen nationalen Behörden einzeln hinlaufen muss und da die Patentanmeldung einreichen muss, sondern man kann einmal zentral eine Patentanmeldung einreichen bei den Büros, die dafür zuständig sind. Und darauf basierend kann man dann gucken, in welchen Ländern man diese Anmeldung weiterverfolgen möchte und in welchen Ländern auch nicht. Man hat für diese Zeit der Überlegung ungefähr 2,5 Jahre Zeit. Und wenn diese Zeit um ist, muss man sich entscheiden, in welchen Ländern man das Ganze weiterführen möchte. Und dann wird diese Anmeldung an die nationalen Behörden weitergegeben. Bedeutet zum Beispiel, wenn ich mich entscheide, in die USA zu gehen, wird meine Anmeldung von dem Amt, wo ich es eingereicht habe, zum US-Patentamt weitergeleitet und die fangen dann national an zu prüfen und zu gucken, ob es mit den Gesetzen der USA möglich ist, da ein Patent zu erteilen. Bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass die Länder, die ich nicht ausgewählt habe zu diesem Zeitpunkt, dass die nicht mehr möglich sind für mich anzuwählen und da ein Patent zu erhalten. Insofern gibt es zwar eine internationale Patentanmeldung, aber kein internationales Patent, weil ja alle Behörden das nochmal separat prüfen auf Grundlage ihrer nationalen Vorschriften. Und was es definitiv auch nicht gibt, ist eine weltweite Patentanmeldung bzw. ein weltweites Patent, weil gar nicht alle Staaten im PCT Mitglied sind. Es sind zwar sehr viele Staaten, aber nicht alle. Und zwei der größten bzw. interessantesten Staaten, vielleicht die nicht Mitglied sind, sind Argentinien und Taiwan. Die kann man also nicht übers PCT erreichen. Wenn du noch mehr wissen willst zu dem Thema, dann kannst du auch gerne noch in Folge 12, glaube ich, reinhören, wo ich auch genau über dieses Thema gesprochen habe. Mythos Nummer 3. Ein Patent kann man nach Ablauf nochmal anmelden. Ein Patent läuft ja 20 Jahre maximal, wenn man immer schön die Jahresgebühren zahlt und auch sonst alles tut, damit es aufrechterhalten wird. Aber nach 20 Jahren ist das Ganze frei und jeder kann das nachmachen, was in der Patentanmeldung veröffentlicht wurde. Man kann das Ganze nicht nochmal anmelden, aus dem Grund, weil ja nichts patentiert werden kann, was schon einmal öffentlich zugänglich war. Und in dem Fall, wenn das Patent jetzt nach 20 Jahren ausläuft, ist es ja definitiv in einem Patentregister publiziert worden und somit der Öffentlichkeit zugänglich geworden. Und damit ist es dann unmöglich, nochmal ein Patent darauf zu bekommen. Man kann es natürlich nochmal anmelden, also man kann das versuchen. Insofern, das geht natürlich schon, aber es wird nicht funktionieren, weil die erste Anmeldung als Stand der Technik für die zweite Anmeldung herangezogen werden wird und damit ist dann keine Patentierung mehr möglich. Insofern, wenn man eine Patentanmeldung hat, die noch nicht veröffentlicht ist und das passiert nach 18 Monaten, also man reicht die Anmeldung ein und dann dauert es 18 Monate, bis die Patentanmeldung veröffentlicht wird im Register. In dieser Zeit kann man die Anmeldung noch zurücknehmen und dann wird sie nicht veröffentlicht. Nach den 18 Monaten ist sie dann im Register sichtbar und das kann man auch nicht rückgängig machen. Das knüpft auch gleich an den Mythos Nummer 4, und zwar Patente bzw. Patentanmeldungen können geheim gehalten werden. Und das geht, wie gesagt, nicht, sondern sie werden definitiv immer automatisch veröffentlicht, außer man nimmt die Patentanmeldung während der ersten 18 Monate zurück. Ansonsten ist die Veröffentlichung da, einfach auch aus dem Grund, weil jeder wissen soll, was als Patentanmeldung eingereicht wurde, damit Wettbewerber wissen, wogegen sie sich gegebenenfalls schützen müssen. Mythos Nummer 5. Je mehr Patente man hat, desto innovativer ist man. Das ist nicht unbedingt so. Also man kennt das vielleicht von vielen großen Firmen, die sehr, sehr viele Patentanmeldungen pro Jahr raushauen. Und wenn man da mal ganz genau hinschaut, dann sieht man, dass viele der Patentanmeldungen von der Qualität her vielleicht gar nicht so gut sind. Bei kleineren Unternehmen ist das meistens anders. Die haben ja nicht so viel Budget wie die großen Unternehmen. Und da wird auch ganz genau hingeguckt, was man da anmeldet, damit man halt, wie gesagt, das Budget nicht unbedingt ausreizt oder übersteigt oder da unnötig viel Geld ausgibt. Und deswegen ist die Wertschätzung für ein Patent und auch der interne Wert von einer Patentanmeldung bei kleinen Unternehmen sehr viel größer, als das bei großen Unternehmen, so richtig großen Unternehmen, der Fall ist. Die Qualität von Patenten ist sehr, sehr wichtig, denn was nützen mir viele Patentanmeldungen, die zwar als Zahl schön auf dem Papier aussehen, aber hinterher keinen Schutzbereich haben, mit dem ich überhaupt irgendwas anfangen kann. Das heißt, wenn man Patente beurteilt, muss man da auch ganz genau hinschauen und gucken, wie groß ist der Schutzbereich wirklich, wie hoch ist die Qualität der einzelnen Patentanmeldung und danach muss man das eigentlich beurteilen. Das ist natürlich im Einzelfall recht schwierig oder beziehungsweise sehr aufwendig. Und deswegen ist es auch so schwierig, insgesamt Patente als Vermögen einzuschätzen, gerade wenn es dann darum geht, dass man zum Beispiel Investoren sich sucht oder wenn man das Unternehmen verkaufen möchte. Mythos Nummer 6. Meine Erfindung ist nichts wert. Ich kenne genug Erfinder, Ingenieure, die in großen Unternehmen arbeiten, die das Gefühl haben, dass ihre Erfindung nichts wert ist oder beziehungsweise nicht patentfähig ist, weil sie einfach denken, ach, das kann gar nicht so toll sein, weil für die ist es total normal, was sie da erschaffen haben. Das ist halt Teil ihrer Arbeit. Und die kommen gar nicht darauf, dass das, was sie sich da überlegt haben, was Besonderes sein könnte. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass sie dann, wenn ich mit ihnen darüber spreche und wir auch mal uns andere Patentanmeldungen angucken, beziehungsweise Patente, die schon erteilt sind, sie meistens sehr erstaunt sind, was doch alles patentfähig ist und was man alles als Patentanmeldung einreichen kann. An der Stelle auch von meiner Seite ein Mutmacher für die Ingenieure, die sich da bisher vielleicht zurückgehalten haben, dass ihr rausgeht mit eurer Erfindung. Ich meine, ihr seid sowieso eigentlich dazu verpflichtet, Erfindungen zu melden, aber wenn man die nicht als solche erkennt, ist das natürlich auch schwierig, das ist mir klar. Aber überwindet euch und geht raus mit eurer Idee und zeigt sie und dann kann immer noch entschieden werden, ob das was wert ist oder nicht. Aber die eigene Empfindung ist manchmal nicht so ein guter Anhaltspunkt dafür, wenn man nicht schon total viel Erfahrung mit Patentrecht hat, was die Qualität der Erfindung betrifft. Also geht ruhig raus und traut euch. Der 7. Mythos. Meine Erfindung gibt es noch nicht, weil ich diese noch nirgendwo gesehen habe. Das denken viele Erfinder, weil sie halt sagen, ach, im Alltag ist mir das noch nie irgendwo untergekommen und deswegen kann es meine Erfindung einfach nicht geben. Und deswegen gibt es meine Erfindung nicht. Aber an der Stelle muss man sehr, sehr vorsichtig sein, denn meistens basiert diese Aussage darauf, dass man es entweder halt im Alltag nicht gesehen hat oder halt man vielleicht zusätzlich noch eine relativ oberflächliche Patentrecherche gemacht hat. Aber man sollte immer im Hinterkopf behalten, dass es Unmengen von Patentliteratur gibt und sich da schon etwas finden könnte, was die Erfindung letztendlich zeigt. Man darf sich da gerne zum Beispiel vor Augen führen, dass alle 6 Sekunden eine neue Patentanmeldung eingereicht wird und man davon ausgeht, dass ungefähr 70% des gesamten technischen Wissens bereits in der Patentliteratur vorhanden ist. Und gleichzeitig darf ich auch noch dazu sagen, dass 2/3 der Patentliteratur in einer asiatischen Sprache verfasst wurden. Das heißt, wenn man recherchiert, dann ist es gar nicht so einfach, durch diese Flut zum einen von Patentanmeldungen und Patenten sich durchzuwursteln und zum anderen auch noch die Hürde mit der Sprache irgendwie zu nehmen. Deswegen ist es wichtig, an der Stelle einfach vorsichtig zu sein, nicht zu overconfident zu sein sozusagen, weil es kann sein, dass sich da irgendwo in den Tiefen der Register die eigene Erfindung doch noch verbirgt. Und auf der anderen Seite natürlich trotzdem, das war Mythos Nummer 6, meine Erfindung ist nichts wert, trotzdem rauszugehen und zu sagen, okay, wenn ich jetzt in einem Unternehmen arbeite, dann reiche ich zumindest mal eine Erfindungsmeldung ein und dann schaue ich mal, was das Unternehmen dazu sagt und ob es nicht das trotzdem einfach anmelden möchte. Oder vielleicht macht das Unternehmen auch zuvor eine Recherche, die von einem Experten durchgeführt wird und da hat man dann natürlich auch schon mehr Anhaltspunkte. Mythos Nummer 8. Nach dem Verkauf meines Patents kann ich die Erfindung immer noch nutzen. Das betrifft natürlich jetzt eher so Einzelerfinder, aber das kann man sich natürlich auch im Unternehmenskontext überlegen. Viele Einzelerfinder denken, wenn sie jetzt ein Patent angemeldet haben und auch erteilt bekommen haben und sie das dann verkaufen, dann dürfen sie die Erfindung immer noch weiter nutzen. Aber da Vorsicht, denn beim Verkauf des Patents ist es ja so, dass das Patent auf den neuen Inhaber übergeht. Bedeutet, er wird der Eigentümer des Patents. Der Erfinder bleibt natürlich auf der Patentanmeldung oder dem Patent bestehen. Also der wird nicht rausgestrichen oder so, weil er ist ja weiterhin der Erfinder. Aber der Inhaber ändert sich. Und der Inhaber des Patents ist immer der, der quasi die Gewalt über das Patent hat und der mit dem Patent das Verbietungsrecht ausüben darf. Und wenn nicht in dem Verkaufsvertrag irgendwas drinsteht von, es wird sich noch Nutzungsrecht behalten, zurückbehalten, dann ist eigentlich kein Nutzungsrecht mehr gegeben und dann sollte man wirklich aufpassen und die Erfindung ja gegebenenfalls nur noch für private Zwecke benutzen. Mythos Nummer 9. Für den Schutz ist das Einreichen einer Patentanmeldung ausreichend. Viele Menschen denken, mit dem Einreichen einer Patentanmeldung sei es getan und damit hätten sie alles getan, was nötig wäre, um einen Schutz zu erlangen. Aber das ist nicht so, sondern wenn man eine Patentanmeldung eingereicht hat, zumindest hier in Deutschland und auch in Österreich, dann muss die noch eine Patentprüfung durchlaufen. Und das passiert beim Patentamt, wo dann der Patentprüfer sitzt und sich die Patentanmeldung anschaut und sie auf die technischen Voraussetzungen prüft, die für einen Patentschutz vorliegen müssen. Und das dauert nochmal mehrere Jahre meistens, bis man dann ein erteiltes Patent hat. Und erst dann entfaltet sich der vollumfängliche Schutz aus dem Patent und über die Erfindung, sodass es dann niemand mehr nachmachen darf. Mythos Nummer 10. Bei einem negativen Prüfungsbescheid kann ich mein Patent vergessen. Bei Mythos Nummer 9, also bei dem davor, da hatte ich ja gesagt, beim Patentamt wird die Patentanmeldung auf Patentfähigkeit geprüft, auf die technischen Voraussetzungen. Und da ist es so, dass der Patentprüfer Prüfungsbescheide rausgibt. Das ist wie so ein Brief, wo drin steht, deine Erfindung ist nicht patentfähig aus den und den Gründen zum Beispiel. Und das nennt man dann einen negativen Prüfungsbescheid, nämlich wenn er dann ganz viele Gründe anführt, warum jetzt gerade erstmal kein Patent erteilt werden kann. Und viele Erfinder, die einen negativen Prüfungsbescheid sehen, die schlagen die Hände über dem Kopf zusammen und sagen, oh mein Gott, jetzt kann ich es wohl vergessen, das war es mit meiner Erfindung, es gibt es ja alles schon und dann kümmere ich mich da am besten nicht weiter drum. In der Praxis sieht das aber tatsächlich ganz anders aus, denn ein negativer Prüfungsbescheid, gerade der erste Prüfungsbescheid, der kommt, der ist in den allermeisten Fällen negativ und es kann nicht sofort ein Patent erteilt werden. Und dann ist es die Aufgabe des Patentanwalts, so auf den Prüfungsbescheid zu reagieren und die Anmeldung in den Grenzen, die man hat für eine Veränderung, zu verändern, um dann doch noch eine Patentfähigkeit zu erreichen. Das ist in den allermeisten Fällen so, dass man dann wirklich durch den Prozess mit der Veränderung der Anmeldung irgendwann zu einem Konsens mit dem Prüfer kommt und man dann noch ein Patent erteilt bekommt. Natürlich gibt es auch viele Fälle natürlich auch, wo das nicht möglich ist, wo die Patentanmeldung einfach so geschrieben ist, dass sie nicht patentfähig ist oder natürlich, dass der technische Gehalt einfach nicht ausreichend ist für die Patentfähigkeit. Aber in vielen Fällen ist es so, dass man den negativen Prüfungsbescheid irgendwann dann doch noch in einen positiven Prüfungsbescheid umwandeln kann und man eine Erteilung vom Prüfer erhält. Mythos Nummer 11. Die komplizierte Patentsprache ist böse Absicht der Anwälte. Wenn du schon mal eine Patentschrift oder eine Patentanmeldung gelesen hast, dann hast du dich vielleicht auch schon gefragt, was diese ganzen komplizierten sprachlichen Geschichten da in der Anmeldung sein sollen, die manchmal wirklich unverständlich anmuten. Und das kann ich auch absolut nachvollziehen, dass das für dich so aussieht. Für mich sah das am Anfang auch so aus, als ich angefangen habe mit Patenten. Und es gibt natürlich Anwälte, die durch bestimmte Bezeichnungen versuchen, den Leser in eine bestimmte Richtung zu lenken. Im Deutschen ist das besonders einfach, weil wir Wortneuschöpfungen quasi am laufenden Band kreieren, indem wir einfach Wörter zusammenziehen und daraus neue Wörter kreieren. Der Prüfer wird das in aller Regel merken, weil der ist sehr firm auf seinem Gebiet. Der macht nichts anderes als genau das technische Gebiet, wo die Patentanmeldung eingereicht wurde. Aber könnte natürlich sein, dass ein Wettbewerber, der nicht so tief drin ist in der Patentsprache, da erstmal von verwirrt ist. Man kann aber sagen, dass in den allermeisten Fällen diese sprachlichen Formulierungen eine juristische Notwendigkeit sind, um sich für alle Eventualitäten abzusichern. Bei Patenten geht es ja darum, immer den größtmöglichen Schutz zu erreichen. Und deshalb kann es ganz oft dazu kommen, dass viele Verklausulierungen damit reinfallen. Es ist auch so, dass es viele Regeln gibt, wie man die Patentanmeldung später noch verändern darf. Und deswegen müssen Sachen in bestimmten Art und Weise geschrieben sein, damit man die dann noch auf spezielle Art und Weise verändern kann, die Patentanmeldung. Deshalb, du kannst davon ausgehen, wenn du solche sprachlichen Merkwürdigkeiten in der Patentanmeldung siehst, dass das einen Sinn hat, was da steht. Und dass es einen Grund gibt, warum der Anwalt das so formuliert hat. Es gibt natürlich auch Fälle, wo das ein bisschen übertrieben wird und es sehr viele Formulierungen gibt, die keinen wirklichen Mehrwert bringen, die einfach vielleicht zur Absicherung des Anwalts auch dienen, aber wirklich in der Praxis keinen Einflussfaktor hätten und die das Lesen einfach leider erschweren. Das kommt auch vor. Aber wie gesagt, in allermeisten Fällen kannst du davon ausgehen, dass es einen Sinn hat, was da steht. Und Mythos Nummer 12, mein Lieblingsmythos. Patente sind langweilig, trocken und staubig. Nein, überhaupt nicht. Ich versuche ja jetzt schon seit ein paar Jahren, Patente aus dieser langweiligen, trockenen, staubigen Ecke rauszuholen, weil mir das wichtig ist, dass Unternehmen mit Spaß und Freude daran gehen können und es einfach lernen zu verstehen, was da passiert mit Patenten. Und ich finde, es gibt auch so viele gute Voraussetzungen dafür, dass spaßig darzustellen und spaßig zu vermitteln oder spaßig damit umzugehen, weil es gibt so viele spannende Dinge bei Patenten zu entdecken. Sei es nun die Geschichten, die es natürlich gibt mit Patentdiebstahl oder ganz ausschweifenden Gerichtsverfahren, wo ein Showdown zwischen den Anwälten stattfindet oder aber auch einfach Kuriositäten, die angemeldet werden. Und ich hoffe, dass du durch meinen Podcast ein bisschen Freude und Positivität mit Patenten verbinden kannst und dass dir diese 12 Mythen jetzt ein bisschen weitergeholfen haben, vielleicht die bei dir auch im Kopf auszuräumen. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, diese Folge zu hören. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und wenn du oder dein Team in irgendeiner Weise Unterstützung brauchen beim Thema Patente, meldet euch bei mir. Du kannst dir auch gerne einen kostenlosen Kennenlerntermin auf meiner Homepage buchen. Ich wünsche dir jetzt noch einen tollen Tag. Bis zum nächsten Mal, bis bald.